Vielen Dank, Pastor Will. Und ich sage auch, Lobpreisteam, vielen Dank. Weißt, diese Lieder, die wir singen, die lehren so sehr. Und es ist wichtig, dass wir auch mit der richtigen Einstellung kommen, um zu lernen. Und diese Lieder sind gewaltig. Bevor wir anfangen mit dem Thema, will ich ein paar Worte über ein schwerwiegendes Thema sprechen. Und das ist Christenverfolgung in der Welt. Derzeit herrscht weltweit die größte, bin ich es? Das ist vielleicht unten. Ja. Ja. Okay, ich werde lauter sprechen. Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung auf dieser Welt. Wir haben dieselbe Frequenz, haben ein anderes Mikrofon mit einer anderen Frequenz vielleicht. Gibt es einen anderen Mikro mit einer anderen Frequenz? David. Bin ich David? Ja. Meine Stimme hat sich nicht so verändert. Okay, ich bin Melanie jetzt. Und ich bin ruhig. Das sind die Herausforderungen, die wir haben, wenn auch andere im selben Gebäude sind, ja. Aber so, jetzt Spaß beiseite, jetzt sollen wir ernst werden, ja. Alle Frequenzen sind belegt. Ich könnte... nein, wir probieren es. Wir probieren es, solange es geht. Günther, würg mich ab, wenn es sonst nicht weitergeht. Das Thema Christenverfolgung ist ein schwerwiegendes Thema. Wir haben Christenverfolgung über die Jahrzehnte gehabt, wo wir in der Weltgeschichte sind. Das ist in der ersten Jahrhundert haben wir Nero in Rom, hat die Christen verbrannt und verfoltert, den Löwen gefuttert, einen Sport daraus gemacht. Aber heute... Obwohl die Welt schweigt, ist es genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, die Christenverfolgung. Irgendwie will die Welt nicht wahrhaben, dass es so schlimm ist. Es ist geschätzt, dass rund 100 Millionen Menschen in über 50 Ländern verfolgt werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Es gibt eine Liste, es wird immer vervollständigt, die 50 Länder, in denen Verfolgung am meisten stattfindet. Schwerwiegend bis nicht so schwerwiegend. Und es ist erstaunlich. Die sind meistens in diese 10-40 Fenster, die 10 Breitegrad unter dem Äquator und die 40 Breitegrad oberhalb der Äquator. Nordafrika, Nahen Ost, in diese Spalte ist, wo es geschieht. Und es ist mächtig geworden. Und ich will, dass wir bewusst sind. Und sie leiden wegen ihr Glaubenswille. Sie werden eingesperrt, Gefängnis, sie werden verletzt, sie werden gefoltert. Und ich weiß, Pastor Will hat das Wort benutzt. Wir benutzen das Wort manchmal, wenn wir körperlich uns fit machen, wir werden verfoltert. Aber hier geht es wirklich um Folterung und bis zum Tod. Wir lesen grausame Geschichten, die tatsächlich geschehen und die Welt schweigt. Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze, kriegen keine Ausbildungsplätze, nur weil sie an Jesus Christus glauben. Und das ist über 50 Länder. Über 50 Länder. Momentan zum Beispiel 40.000 Christen. Das ist ein breiter Begriff, Christen, aber nicht islamische Leute. 40.000 in Irak auf einem Berg sitzen dort, vertrieben von ISIS. Wetter ausgesetzt, sie mangeln alles. Schutz von dem Wetter, Wasser, Lebensmittel. Sie haben nichts, keine Ernährung. Und warten, bis eventuell sie sterben werden, abgeschlachtet werden. Das ist eine Möglichkeit, könnte geschehen. Ich habe vor dem ersten Gottesdienst mit Ron Lockwood gesprochen. Er ist von Wycliffe Übersetzer. Wir kriegen ihre Zeitschrift auch hier. Und der Titel auf der Titelblatt hier ist, wenn Glauben etwas kostet. Wycliffe ist Missionsorganisation, die sind überall in der Welt. Und Ron sprach mit einem Kollegen, der im Nahen Osten arbeitet, in Iran, und sagte, ja, es nimmt drastisch zu, die Verfolgung. Aber sagte er, die Gemeinde wächst wie nie vorher. Das ist interessant, ja? Die Hisbollah in Beirut, das Bericht von Jean-Pierre Rummens von Feed the Hungry, wir kennen ihn persönlich, einige kennen ihn. Er sagte, er sprach mit oder sah Hunderte von syrischen Flüchtlingen dort. Das ist die Hölle auf Erden für sie. Für die Muslims in diesem Gebiet sind diese Christen Verräter, Deserteure, weil sie das Land verlassen und nicht gegen die Rebellen kämpfen, bleiben und kämpfen. Und so werden sie auch verfolgt. Äthiopien, Afrika, Nigeria. Wir haben einige aus Nigeria in unserer Gemeinde. Ich habe mit Sylvester gesprochen, auch vor dem Gottesdienst. Er sagte, Sylvester, wie ist es in Nigeria? Furchtbar, furchtbar. Christen werden getötet, werden gefoltert, sie werden gehänselt, sie werden mitten in der Nacht vertrieben. Merken wir das? Nein, wir merken es nicht hier. Wir haben einige aus Nigeria, aus Ghana, und sie berichten Ähnliches. Frag mal. Man kann sie erkennen, sie sehen ein bisschen anders aus wie ihr Deutschen, wie wir Deutschen hier. Ja? Und frag, wie ist es? Hast du Familie dort? Wie geht es die Familien und die Verwandtschaften? Und für den meisten ist es wirklich sehr schwer. In Nigeria, ein Pastor, es war ein Bericht in einer Zeitschrift, besuchte eine Gemeinde dort, wo in dem Jahr 1000 Christen starben von Terroristen. Und die waren eine Gebetsgemeinschaft in dieser Gemeinde, wo sie für Familien beteten, wo 26 Schüler in der Zeit vor kurz ermordet wurden. Terroristen haben den Internat, wo diese Schüler in der Schule waren, angezündet. Und wo sie versuchten zu fliehen, haben sie einen nach dem anderen abgeschossen. Und ihr habt gelesen, gehört von den 300 Mädchen, die von einem Mädcheninternat gekidnappt worden sind. 200 Mädchen auf einmal, sie werden missbraucht, vergewaltigt. In China, das ist schon lang, wo es in China das gegeben hat, nur es ist irgendwie Stillschweigen. Ein Pastor war dieses Bericht, 3 Jahre lang sitzt er dort, gefoltert, jeden Tag sitzt er 24 Stunden in der Dunkelheit, Isolation, er kriegt eine Scheibe Brot und ein Blatt Weißkohl, nichts mehr, und dann Folterungen jeden Tag, Elektroschocks und so weiter. Letzten Freitag in Irak, 4 Teenagers, alle unter 15, wurden vor die Wahl gestellt, lehnt euer Jesus ab oder sie lehnten Jesus nicht ab und sie wurden enthauptet von ISIS. Freitag war das. Man stellt sich die Frage, wie soll man beten? Und ich muss ehrlich sagen, ich ringe auch manchmal mit diesen Gedanken. In der ersten Gemeinde, du kannst davon lesen in Apostelgeschichte, wegen der Verfolgung wuchs die Gemeinde und überall in der damaligen Welt wurde das Evangelium von Jesus Christus verbreitet. Gott hat es benutzt und eingesetzt, diese gute Botschaft zu verbreiten. Die Gemeinde wächst auch jetzt in Bereiche, wo Verfolgung ist. Und einer hat mit mir gesprochen in der Pause, ja, sollen wir für Verfolgung beten? Damit die Gemeinde wächst? Oder sollen wir beten, dass es aufhört, dass die Gemeinde gemütlich wird und dann wächst es nicht so sehr? Versteht ihr diesen Gedankengang? Gott, hilf uns. Wenn du nicht weißt, wie zu beten, bete im Geist, bete in Zungen für diese Menschen. Die leiden auf jeden Fall und wir sollen für sie beten, dass sie getröstet sind, dass sie gestärkt sind. Und was wir tun wollen, wir sind ein Leib, Jesu Christi. Und wenn ein Teil leidet, leidet der ganze Leib. Und wir wollen unsere Brüder und Schwestern in Jesus unterstützen in anderen Teilen der Welt. Und wir wollen zu Heiligabend ein Sonderopfer erheben für verfolgte Christen. Ein Sonderopfer, in dem darüber hinaus, was du normalerweise deiner Gemeinde gibst, damit die Gemeinde funktionieren kann und die Dienste tun kann, was wir tun zum Beispiel, gibst du einen weiteren Opfer. Du musst es nicht tun, völlig freiwillig. Lass es dir ruhig was kosten. Weißt, wir haben es gut hier. Wir sind gesegnet hier. Und wir überlegen, oh, da muss ich noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen oder ich kaufe mir selbst etwas. Man geht in Amazon oder der One-Click und du hast es in 2 Tagen. So leicht ist es. Und wir sind so gesegnet. Ich sage, das ist nicht schlecht, das ist gut. Aber wir sind es, die auch geben können und anderen unterstützen. Wer weiß, in 10 Jahren sind wir am anderen Ende dieser Sache hier und wir werden Hilfe brauchen. Wir wissen es nicht. Aber jetzt weiß ich es. Wie in der Apostelgeschichte, Paulus hat geschrieben, immer wieder, Timotheus kommt und du gibst ihm den Opfer, was ihr gesammelt habt, und er bringt es zu der Gemeinde, die nichts hat in Jerusalem. Und das wollen wir tun. Überleg, was du darüber hinaus geben willst. Wenn du wenig hast, gib wenig. Wenn du viel hast, gib viel. Du entscheidest zwischen dir und Gott, völlig freiwillig, unsere Brüder und Schwestern weiterzuhelfen in Bereichen, wo sie nichts haben. Weniger wie nichts, könnte man sagen. Und lass uns jetzt für unsere verfolgte Brüder und Schwestern beten. Und Vater, wie ich sagte, ich weiß manchmal nicht, wie ich beten soll. Wir beten, dass die Verfolgung aufhört. Wir beten gleichzeitig, dass die Gemeinde lebendig wird und dass ohne Verfolgung werden wir das Evangelium verbreiten und die gute Botschaft an anderen Menschen. Herr, wir wissen auch, was du gesagt hast in der Bibel, wie Paulus das zu Ausdruck brachte. Das leichte Trübsal, was wir hier erleiden, ist nichts an der weit über hinaus Herrlichkeit, was wir erleben werden, im Vergleich zu diesem, was wir hier erleben. Herr, öffne unseren Augen, dass wir das sehen. Und wir haben manchmal falsche Werte. Wir brauchen deine Werte. Und bete für diese Christen, bete für die Gemeinde, dass sie deinen Trost haben, dass sie deine Hoffnung haben, dass die Gemeinden stark sind, dass die Pastoren stark sind und dass sie das reine Wort der Wahrheit predigen können. Und wenn es ihrem Leben kostet, die sind bei dir im Augenblick. Und die sind in der Herrlichkeit bei dir. Und Vater, wir beten, wo viel Leid ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott führe jeder Einzelnen. Und wenn du sagst, hey, ich bin Heiligabend nicht hier, du kannst in einem Umschlag hier das nächsten Sonntag geben von mir aus. Schreib auf dem Umschlag, kannst es eins vom Infotisch haben, verfolgte Christen. Und wenn du die Woche da drauf geben willst, kannst du es überweisen. Hauptsache das Vermerk verfolgte Christen. So, wir haben ein Thema angefangen, versprochen. Ich muss wissen, wann ich aufhören muss. Und meine Uhr ist stehen geblieben. Wir haben viel Zeit. Nein, das war letzten Sonntag. Versprochen, Gottes Verheißungen entdecken. Und ich merke, wo wir diese Reihe angefangen haben, es ist so viel, was man sagen kann, über was Gott versprochen hat. Aber heute will ich über eine unmögliche Verheißung, der sich erfüllt, sprechen. Und manchmal gibt es Verheißungen, die Menschen uns geben und sagen, hey, ich verspreche dir, das werde ich tun und du, ja, ob das wirklich stattfinden wird und ob er das realisieren kann. Wir erleben diese Dinge. Und wir haben ein Problem. Die Menschheit hatte ein Problem. Und dieses Problem war, ich erkläre das mit einem Beispiel. Ich habe mal Gefängnisarbeit gemacht, als ich in Dallas war, in der Schule. Ging ich wöchentlich ins Gefängnis und habe mit Gefangenen dort gearbeitet. Und es ist ein komisches Gefühl, wenn hinter dir diesen riesen Eisentor zuknallt. Du bist eingesperrt. In der Situation, wo ich war, der Wächter hat mir die Schlüssel gegeben. Haben die Tür aufgemacht, reingegangen und Tür zugemacht. Und ich hatte den Schlüssel bei mir, als ich mit dem Gefangenen saß dort. Ja? Aber es war ein unheimliches Gefühl zu überlegen, wenn ich hier sitzen müsste für das Rest meines Lebens. Lebenslänglich. In Deutschland heißt lebenslänglich meistens 15 Jahre. In Nordamerika oft ist es, bis du stirbst in diese Zelle. Setz dich mal hin und überleg das mal. Wenn du einen Film siehst und es geht um Gefängnis oder ein Dokumentarfilm oder etwas und du denkst in der Situation, das Rest deines Lebens kommst nie raus. Das ist schrecklich. Menschen sagen, dass Todesstrafe humaner ist als lebenslänglich. Es ist eine lebende Hölle, wie einer das ausgesprochen hat. Aber nehmen wir ein Rechtsanwalt kommt und besucht dich und er sagt, ich hole dir hier raus. Auch wenn du lebenslänglich hast. Wenn du ihm glaubst, hast du Hoffnung. Aber wenn du ihm nicht glaubst, ist hoffnungslos. Ähnlich ist es mit der Menschheit. Wir sind in eine Situation gekommen, gleich vom Anfang an. Sünde kam in der Welt. Und das zerbrach alles, was Gott in Bewegung gesetzt hat. Menschen war frei, Mensch hat vollkommene Beziehung mit Gott. Er hat Harmonie mit Gott. Er lebte in völliger Versorgung von alles, was er hatte. Ihm mangelte nichts. Man sagt, ja, er war im Paradies. Und so war das. An dem Augenblick, wo der Mensch gesündigt hat, brach alles. Seine Beziehung zu Gott war gestört. Und er hat ein lebenslängliches Urteil bekommen. Danke. Und er wusste, jetzt geht's bergab, von Gott abgeschnitten. Jetzt wird es schwer sein. Jetzt bin ich Gefangene von, nicht Gott, sondern der Erzfeind, der gefallene Engel, der gegen Gott ist, und das ist der Satan. Es gibt einen Satan. Er ist nicht der Spitz oder der Mann mit einem roten Anzug mit zwei Hörnern oder einem Spitzschwanz, sondern er ist ein gefallener Engel und er hat Macht. Und sein einziges Ziel war die Herrschaft, die der Mensch gegeben wurde am Anfang über alles, was Gott geschaffen hat, über alle Umstände, zu stehlen. Und er hat es getan, wo der Mensch gesündigt hat. Und ab dem Augenblick waren wir verurteilt, lebenslänglich. Nicht nur lebenslänglich, sondern auch in der Ewigkeit. Ohne Hoffnung. Es sah aussichtslos aus. Es sah, als es gibt keine Lösung. Der Mensch könnte für seine eigene Sünde nicht bezahlen. Der Mensch hat nichts zu geben. Er war krank, verurteilt, herrschte, vom Tod beherrscht. Und Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, Neues Leben, Übersetzung, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Das ist der Feind. Wenn du denkst im Nahen Osten, was alles geschieht, im Namen Gott wird gefoltert, enthauptet. Im Namen Gott, aber das ist nicht Gott, der Dieb. Ich aber, der Satan. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu geben. Bei Gott und Jesus wird Leben gefeiert. Bei Satan wird der Tod. Und die Nachrichten liest in der Zeitung, was wird gefeiert. Und so Gott sagt, gleich am Anfang, wo der Mensch zuerst gefallen ist, wo er gesündigt hat und merkte, er wurde von Gott getrennt, sagt Gott, ich hole euch hier raus. Ich setze meinen Plan in Bewegung. Der Plan ist schon in Bewegung. Ja, aber wie? In 1. Mose 3 fing es an, wo Gott sagt, dein Nachkommen wird der Kopf der Schlange zertreten. Da fing es an, die verstanden nicht alles. Aber Gott sagte, ich hole euch hier raus, ich verspreche es. Und diese Versprechung wird in Frage gestellt von vielen, aber wir sehen einiges in Gottes Wort. Die unmögliche Verheißung. Kam ein Mann namens Abraham, 1. Mose 12, ihr könnt davon lesen, immer wieder sprechen wir von Abraham, das ist der Vater des jüdischen Volkes, der Vater des Glaubens. Und Gott sagte zu ihm, durch dein Nachkommen werde ich alle befreien. Alle Menschen werden von diesem lebenslänglichen Urteil befreit. Und Abraham sagt, ja wie? So unmöglich. Wie kann das sein? Weil es hat mit seinem Nachkommen zu tun. Und ihr, wenn ihr hier eine Weile gewesen seid, habt ihr immer wieder gehört, er war ein alter Mann, über 100, oder etwa 100 Jahre alt, keine Kinder, wie ist das möglich? Und Gott sagt, ich gebe dir mein Wort, mein Versprechen. Mein Versprechen, hat es mit einem Blutbund versiegelt und dann glaubte Abraham auch. Und so, um das Ding in Bewegung zu setzen, brauchte es gewisse Vorbereitung. Und so fing Gott an, sein Volk zu lehren, neue Gedanken zu geben, wie wird diese Versprechen eingehalten. Und er musste einiges beibringen, damit sie verstehen, was geht. Und wir müssen das auch lernen, wir müssen das auch verstehen. Und so eins war, dass Sünde hat einen Preis. Man muss für seine Sünden bezahlen. Es gibt einen Preis. Und im Neuen Testament lernen wir das auch. Der Sünde sold, es bezahlt, also es nimmt seinen Preis, ist der Tod. Wir sterben, alles stirbt. Pflanzen, Natur, Menschen, wir sterben alles. Konsequenz der Sünde. Und es gibt auch den zweiten Tod, ewig von Gott getrennt zu sein, wenn man nichts unternimmt, wenn man die Lösung Gottes nicht annimmt. Und so, das sind die Folgen von diesem lebenslänglichen Urteil, in dem wir sitzen, wenn wir nichts unternehmen. und nicht annehmen, was Gott getan hat, werden wir nie davon befreit. Es hat einen großen, hohen Preis zu bezahlen. Es ist genau wie ein Richter, egal was was ein Mensch getan hat, ein Gesetz gebrochen hat, der Richter muss sich an das Gesetz halten, ein fairen Urteil fallen lassen. Er fällt ein Urteil und eine Strafe ausgehändigt. Wenn ein Richter sagt, ach, du bist wirklich ein guter Kerl, ich kenne dich schon von langem her, du hast ein Geschäft ausgeraubt, vergessen wir diesmal. Wir drücken ein Auge zu. Er verliert seine Position als Richter, wird abgesetzt. Er muss gerecht handeln. Gott ist auch ein gerechter Gott. Er muss gerecht handeln. Er kann mit Sünde nichts tun. Er möchte seine Kinder zu sich holen. Er möchte die Menschheit zu sich nehmen, damit sie seine Kinder werden. Er würde das so gern machen, aber er kann nicht, weil er ein gerechter Gott ist. Und so muss er eine Lösung finden, wie diesen Urteil vollstreckt werden kann, wobei Gott gerecht bleiben kann und der Mensch auch gerecht werden wird gerecht gemacht worden, damit er vor Gott steht, als hätte er nie gesündigt. Aber er hat gesündigt. Und Gott kann nichts mit Sünde tun. Es ist eine hoffnungslose Situation. Es gibt keine Bezahlung. Was machen wir? Gott hat gesagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Das Leben ist im Blut. Es ist im Charakter, Natur Gottes. Das Einzige, was Sünde vertilgen kann, ist das Blut, weil im Blut ist das Leben. Wenn ein Mensch versuchen würde, seine Sünde mit seinem eigenen Blut zu verdecken, er würde sterben. Und als Sünde reicht es nicht aus, seine Sünde zu vertilgen. Er stirbt und bleibt ewig in der zweite Tod von Gott entfernt, in der Hölle. Das ist hoffnungslos. Was können wir tun? Also Gott sagt, ich gebe euch ein paar Beispiele. Der erste Beispiel war das Opferlamm. Und das Opferlamm, wenn man ein bisschen vom Alten Testament versteht, es wurde zu den Tempel gebracht, da wurde es auf dem Altar geschlachtet, als vorübergehende Deckung für die Sünde. Blut musste vergossen werden. Im Vertrauen auf die endgültige Lösung, die Gott am Vorbereiten war für die Menschheit. Man hat ein Opferlamm gebracht, Hände auf dem Kopf gelegen, um zu zeigen, meine Sünde werden auf diesen Schaf gelegen und dann musste diesen Schaf, den Lamm, sterben, stellvertretend. Und es musste auch eine vollkommene Schaf sein, nicht ein krankes Lamm. Nicht, dass, oh, der wird sowieso bald sterben, wir geben ihm als Opfer. Nein, es musste vom Besten sein, es musste was kosten. Man musste erkennen, wie ernst es ist, wenn wir sündigen. Und so, das war eine vorübergehende Vergebung der Sünde, bis die endgültige Lösung kommt. Und wer das tat, könnte eine Beziehung mit Gott haben, könnte in dem Genuss von allen Verheißungen, von diesem Bund, von dieser Abmachung, den Gott mit Abraham damals abgeschlossen hat, in dem wir auch leben können. Aber das zeigte auf, was anderes. Und dann gibt es das zweite Beispiel. Okay, zwei Dinge haben uns gelehrt. Opferlamm muss vollkommen sein und es war stellvertretend. Aber kein Blut von einem Tier könnte ein Mensch wirklich erlösen von den Schuld der Sünde. Und so das zweite Beispiel ist die Geschichte von Ruth im Alten Testament. Eine wunderbare Geschichte. Noemi und Elimelech, das war ein Ehepaar, wohnten in Bethlehem mit zwei Söhnen. Ich werde nicht mal versuchen, ihre Namen auszusprechen. Und die hatten Hunger, weil es Hungersnot gab. Und so sind sie nach Moab gezogen. Und das war neben Israel am Toten Meer ein bisschen südlich. Moab entstand als Lot, das war Neffe von Abraham. Lot in betrunkenem Zustand, Inzest begangen mit seiner ältesten Tochter. Und daraus stammte die Moabiter. Und die waren verachtet, sie glaubten nicht an Gott, sie haben heidnische Götter angebetet. Und so war sie abgelehnt. Aber um zu überleben, gingen sie dorthin, weil da gab es zu essen und da gab Arbeit. Die zwei Söhne haben moabitische Frauen kennengelernt und sie geheiratet. Eine hieß Ruth. Und so wie die Geschichte erzählt wird, mit der Zeit starben alle Männer in dieser Familie. Noemis Ehemann, Elimelech, und ihre zwei Söhne. Eins war Ehemann von Ruth. Und so waren sie drei Witwen hier. Die eine, sie hieß Orpa, die andere Witwe, die Moabiterin, sie ging zurück zu ihrer Familie in Moab. Sie passten auf sie auf. Ruth sagt, nein, Naomi, ich bleibe bei dir. Und die gingen zurück nach Bethlehem. Die Aussichten für Witwen damals waren sehr, sehr schlecht. Könnte zur Sklaverei führen, Betteln führen. Es sah nicht gut aus. Die hatten keine Krankenversicherung, die hatten kein Hartz-IV-Programm, die hatten nichts. Sie waren auf das Erbarmen anderer Menschen völlig angewiesen. Aber Gott hat einen Weg damals schon, du kannst davon lesen in 3. Mose, wie eine Versorgungsplan schon in Bewegung gesetzt wurde. Und dies hieß der blutsverwandte Erlöser. Jemand, der nah verwandt war mit jemandem in einer schwierigen Situation, könnte diesen Person aus der Situation erlösen. Kann sein, jemand ist in Schulden gekommen, hat schlecht gewirtschaftet, Land ist weggenommen worden. Es kann sein, jemand hat einen Verwandten umgebracht und dieser Blutsbanderlöser hatte das Obligation, diese Verantwortung und Recht, den zu verfolgen und zur Strafe zu bringen. Wenn jemand irgendwie unter Druck gesetzt worden ist, der Blutsbanderlöser könnte diesen Mensch erlösen von dieser schwierigen Situation unter zwei Bedingungen. Er selbst war fähig, das zu tun, wenn es mit Schulden zu tun hat, dass er ausreichend genug hatte, dass er die Schulden bezahlen könnte. Und er musste nicht verwickelt sein in die Situation, in den Schuldsituation. Er selbst könnte nicht verschuldet sein. Frei, ähnlich wie der Opferlamm. Perfekt. Und er könnte stellvertretend diese Strafe bezahlen für die Person. Dann war er frei, Witwen, wenn hier in dieser Situation es gab eine Witwe, dürfte er diese Witwe heiraten und ein Erbe erzeugen für diese Familie, wo der verstorbene Mann durch die Witwe alles, was sie hat, auch weiter vererben kann. Es war alles organisiert, aber man brauchte der blutsverwandte Erlöser, wenn keiner gab. Es gab einer, der hat es abgelehnt aus bestimmten Gründen, ihr könnt es lesen in Ruth. Und dann war Boas. Und Boas war verwandt mit Noemi. Eine wunderschöne Geschichte, wie Ruth Boas kennengelernt hat im Ackerfeld als Bettlerin. Und dann lag sie sich hin eines Nachts, als er schlief. Und das muss man richtig verstehen. Man muss die Kultur dieser Zeit auch verstehen. Das war keine leichte Flitzchen, der versuchte an ihm ranzuschleichen, an Boas ranzuschleichen. Es war wirklich so geregelt, dass wenn sie in einer schwierigen Situation war, es war quasi ein Zeichen, Boas, ich habe Schwierigkeiten. Würdest du mein blutsverwandter Erlöser sein? Alles war korrekt, alles war richtig, was Ruth da gemacht hat. Boas hat es entdeckt, er hat es zuerst angeboten. Der Erste, der in der Reihe stand, er hat es abgelehnt aus bestimmten Gründen, es war in Ordnung. Und dann hat Boas gesagt, ich werde das auf mich nehmen. Jetzt wisst ihr, wer Boas Mutter war? Rahab, die Hure aus Jericho. Als das Volk Israel ins verheißene Land ging, das erste Stadt, den sie besiegt hatten, war Jericho. Und eine Hure hat sie geholfen und die Spionen versteckt. Sie glaubte an den Gott. Und so wurde sie geschont. Und sie kam in das Volk Israel und hat einen Israeliten geheiratet und war der Mutter von Boas. Interessant. Die Urgroßmutter von Boas war Tamar. Das ist ja auch eine interessante Geschichte, auch eine Prostituierte. In diesem Stammbaum waren zwei Prostituierte. Dann hat er, Boas hat Ruth zu sich genommen, wurde seine Braut. Und das heißt, für die, die diese Worte gern haben, Levi-Recht, Ehe. Das heißt, er zeugte Erbe für verstorbene Brüder oder verstorbene Verwandte. Und das war alles korrekt, alles geregelt, sodass Ruth in die Verheißungen, die versprochen worden sind, das Volk Israel in dem Bund, dass sie in den Genuss kommen kann, wiederhergestellt wird als ein voller Mitglied des Volkes Israel wieder, obwohl sie eine Moabiterin war. Ein verachteter Mensch. Aber durch Heirat, eine Bundbeziehung, ist sie in die Familie Gottes hineingekommen und hat Rechte. Und der blutsverwandte Erlöser brachte alles in Ordnung. Zwei Beispiele, die Gott Israel gegeben hat. So, wie ging diese Verheißung dann endlich in Erfüllung? Es könnte nur ein Mensch sein, der für die Sünden stirbt. Und dann musste es die Inkarnation. Oh, warum diese komischen Worte? Ich habe es benutzt, weil es so ein wichtiges Wort ist. Ihr könnt das Wort vergessen, solange ihr wisst, worum es geht. Inkarnation, das hat nichts mit den Inka-Indianer zu tun, sondern in carne. Chili con carne, Fleisch. Okay, ist dieselbe Wurzel. Gott wurde Mensch. Gott wurde Fleisch. In Fleisch gewordener Mensch. Das ist, was dieses Wort bedeutet. Jetzt könnt ihr davon vergessen, solange ihr wisst, Gott wurde Mensch. In den Videoclip. Wunderschön, wie ist es diese Problematik herstellte. Maria stellt sich die Frage, ja, wie kann ich schwanger werden? Ich kenne keinen Mann. Und die hatten andere Sitten damals. Die waren ein bisschen strenger als was wir heute haben. Aber sie wussten vor der Ehe, da gibt es nichts. Und wie kann ich schwanger werden? Und Gott sagte, Heiliger Geist wird über dich kommen und Gott wird das Leben in dir zeugen. Gott wird durch dich, Maria, Mensch, ohne menschlicher Vater, damit er sündenfrei bleiben könnte. In Johannes Evangelium, 1. Kapitel, Vers 14, heißt es, er, Jesus, der das Wort ist, ist das Wort Gottes, er spricht für Gott, wurde Mensch. Jesus, der Allmächtige, er war Gott, immer, von Ewigkeit her. Er hat es nicht nötig, auf Erden zu kommen für sich selbst. Er musste nicht für seine eigenen Sünden sterben. Er lebte im Palast sozusagen, aber er nahm Gestalt eines Menschen und kam unter all die Einschränkungen eines Menschen. Er wurde Mensch und lebte unter uns. Gott lebte unter uns. Und das ist das Rätsel. Er, Jesus, ist Gott und Mensch gleichzeitig. Wie ist das möglich? Er war Gott ohne Sünde, völlig Gott, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, wurde Mensch, aber blieb Gott. Weil er Mensch wurde, ist er nicht weniger Gott geworden. Weil er Gott war, ist er nichts mehr gewesen als Mensch wie du und ich. Versuch das zu verstehen. Du wirst es nicht. Die Theologen verstehen es immer noch nicht. Aber im Philipperbrief heißt es, er legte seine Göttlichkeit an der Seite. Seine göttliche Fähigkeiten, könnte man sagen, aber blieb Gott. Er blieb sündenfrei, er blieb vollkommen, Opferlamm, vollkommen, blutsverwandter Erlöser, nicht verwickelt mit die Sache, nicht verschuldet. Jesus ohne Sünde, das kommt alles aus diesen Beispielen hier jetzt. Und er kam, das war auch eine Bedingung, freiwillig musste der blutsverwandte Erlöser sein, musste es freiwillig tun. Jesus kam freiwillig, 1. Timotheus 2, Vers 6. Er hat sein Leben hingegeben, er hat es, war nicht gezwungen, er hat sein Leben hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese lebenslängliche Urteil, den wir hatten, wo wir keine Hoffnung sahen, kam er als Gottmensch und befreite uns. In 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat. Stell dir mal vor, keine falschen Gedanken, keine falsche Einstellung. Hat nie das falsche Wort gesagt zu einem anderen Mensch. Er war vollkommen, ohne Sünde. Hat ihm zur Sünde gemacht. Gott hat Jesus zur Sünde gemacht und ihn bestraft. Zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn, durch Jesus vor Gott gerechtfertigt werden können. Gott sagt, ich verlange, diese Strafe muss bezahlt werden, Blut muss vergossen werden. Jesus sagt, ich bin bereit. Lad die Sünde der Menschheit auf mich. Ich werde die Sünde auf mich nehmen. Ich werde zur Sünde gemacht. Bestrafe mich. Weil Jesus könnte nicht im Grab behalten werden, weil er vollkommen frei war. Und so bezahlte er die Strafe. Die Geschichte hört ihr zur Osterzeit. Komm wieder zurück. Und so war das stellvertretend. Er starb stellvertretend für uns. Die Inkarnation, dass Gott Mensch wurde, dass Gott Fleisch wurde, ist eins von den 7 großartigsten Ereignissen, der dieses Universum je erlebt hat. Eins war die Entstehung, Weltentstehung. Es gibt verschiedene Theorien, aber wir kennen auch, was die Bibel sagt zu dem. Es ist entstanden worden, die Schöpfung. Zweite war die Inkarnation, wo Gott in dieses Universum hineingeschlupft hat als Mensch. Das haben wir in dem Videoclip gesehen. Als Mensch, als Baby, in der Krippe, im Stall. Gott wurde Mensch. Und das dritte war Jesu Tod, was alles da geschah. Es hat dieses Universum verändert, seine Auferstehung. Und das noch ein anderen ist der zweite Wiederkunft Jesus. Und das wird dieses Universum auch wieder verändern. Aber das sind alles Themen für sich selbst. Ein Plan so raffiniert, dass kein Herrscher diese Welt es verstehen könnte. Hätten die, die ihm gekreuzigt hat, es verstanden, hätten sie ihm nicht gekreuzigt. Hätte sogar der Erzfeind Satan verstanden, hätte Menschen nicht getrieben, Jesus zu kreuzigen. Nicht mal er hat es verstanden. Und das soll euch auch ermutigen. Satan weiß nicht alles. Gott und der Heilige Geist, er weiß alles. Und der ist es, der in uns wohnt, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Nur so das nebenbei, das soll euch ermutigen. 1. Korinther 2, Vers 8, da heißt es, von den Herrschern dieser Welt, die religiöse, politische Herrscher, hat es keiner erkannt, was hier vorging, als sie Jesus ans Kreuz nagelte. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Weil durch das ist Jesus zum Allerhöchsten, Namen über alle Namen geworden, damit er alle Menschen retten könnte. Hätten sie das gewusst, um Jesus zu beseitigen, das wollten sie immer tun, hätten sie ihm nicht ans Kreuz genagelt. Aber Gott hatte einen Plan. Und er sagte damals, ich hole dich raus. Die Geschichte mit Ruth ging weiter. Ruth wurde zur Urgroßmutter von König David. Und König David war der Urgroßvater von Jesus. Und so Gott hat damals ein Versprechen gegeben, gleich in 1. Mose Kapitel 3, wo der Mensch gesündigt hat und sein Urteil bekommen hat, lebenslänglich. Ich hol dich raus. Und er wusste, er kann sein Versprechen halten. Und so sein Sohn Jesus wusste, zu richtigen Zeitpunkt wurde er inkarniert. Ist das ein Wort? Ich weiß nicht, jetzt ist es. Er wurde zu Fleisch, er wurde Mensch. Gott wurde Mensch zu richtigen Zeitpunkt. Gott wusste die ganze Zeit, das ist die Lösung, das ist meine Geheimwaffe. Und niemand wusste davon. Und jetzt ist die Rechnung bezahlt. Jetzt müssen wir selbst Entscheidungen treffen. Und ich denke und ich höre es, eure Bemerkungen und Amens und so weiter. Viele sagen, ich habe es angenommen. Ich habe das schon angenommen. Aber viele wissen noch nicht, wer sie sind in Jesus Christus. Ich bin nur, wie diesen Videoclip Maria sagt, ich bin nur ein Mädchen. Nur ein Mädchen. Sie lebte nur eine kleine Hütte dort. Keine Herberge für sie, als sie unterwegs waren. Ein Stall, kein Palast, nur ein Mädchen. Und viele wissen selbst nicht, wer sie sind in Jesus Christus. Aber Gott nimmt, was anderen wegwerfen, die Moabiten verachtet. Wollen nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Gott sagt, Ruth, im Stammbaum Jesus. Rahab, Prostituierte, komm mal her, kann dich gebrauchen. Ich mache dich zu etwas Wertvolles. Und wenn wir das sehen, sag nicht, du bist nichts wert, weil Jesus hat dich wertvoll gemacht, durch was er für dich getan hat. Fang an, das zu sehen und nimm das an. Fang an, Gott zu danken für das, dass er dich führen wird, dass er dich bewahren wird. Er will mehr, dass du in seinem Weg gehst, auf einem guten Weg, als du selbst. Er wird dich behüten, er wird dich bewahren.